Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Welcome to Venice.
What to say about this amazing city?
Tja, Venedig. Was soll man sagen über diese wunderschöne Stadt, die nicht nur dieser YouTuber namens Luigi im Netz bewirbt? Ich kann sagen, ich war auch schon mal in Venedig, wie viele vermutlich, die jetzt zuhören. Ja, und ich fand nicht den Markusplatz oder die Gondeln besonders, nein, ganz am Ende der Altstadt. Als ich da lang gelaufen bin und keine Touristen mehr zu sehen waren, stand plötzlich ein Fußballstadion, ein großes, vor mir. Venedig spielt in der zweithöchsten Klasse Italiens, habe ich dann herausgefunden, und mir wurde plötzlich klar, hier wohnen wirklich Menschen auf dieser Insel. Was mir vorher gar nicht auffiel. Und das ist genau das Problem für viele Einheimische. Hi, ich bin André Zanto und regelmäßig in Venedig unterwegs ist Noemi Schneider. Eine der bald 30 Millionen Menschen, die Venedig laut Prognosen pro Jahr bald besuchen werden. Eine toxische Entwicklung ist das, sagen einige Venezianer, die sich ihre Stadt zurückholen wollen.
Samstagvormittag, 10.30 Uhr. Vor der Zentrale der Kommunistischen Partei im Stadtviertel Castello haben sich etwa 50 bis 60 Menschen versammelt. Sie tragen Birkenstocks oder Turnschuhe an den Füßen und große Sonnenbrillen auf der Nase. Kinder und Hunde toben umher. Drei Polizisten schlendern heran und positionieren sich am Rand. Zur Sicherheit? Die Mitglieder der venezianischen Bürgerinitiative Ocho haben nämlich zu einem wohnungspolitischen Rundgang durch das Viertel aufgerufen, weil sie sich um die Zukunft ihrer Stadt sorgen.
Venice has always been a destination, let's call it like that, but what changed a lot?
Venedig war immer ein Reiseziel, aber was sich fundamental in den letzten Jahren verändert hat, ist die Beziehung zwischen der Stadt, ihren Bewohnern und denen, die die Stadt besuchen. Wir haben zwei Drittel unserer Einwohner verloren und zugleich steigt die Zahl der Touristen kontinuierlich an.
Same time tourist number always kept increasing.
Diese Entwicklung wird ausdrücklich durch die politischen Entscheidungen der Stadtverwaltung vorangetrieben,
erklärt Giacomo Maria Salerno. Der 36-jährige Venezianer mit den verstrubbelten braunen Locken ist ein Gründungsmitglied des Kollektivs. Er hat Philosophie studiert und in Urbanistik promoviert und erforscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der La Sapienza-Universität in Rom die Auswirkungen der Tourismusindustrie am Beispiel seiner Heimatstadt Venedig. Als folgenschwere Entwicklung bezeichnet er den Siegeszug von Wohnungsplattformen wie Airbnb.
The problem generated by platforms like Airbnb and like.
Diese Plattformen wandeln private Wohnräume in Touristenunterkünfte um
and transforming it into tourist facilities.
Und dadurch entsteht ein ganz neuer Zusammenhang zwischen dem Zugang zu Wohnraum und der Touristifikation.
In der Calle dei Preti, nur ein paar Schritte entfernt, lässt sich das sehr gut veranschaulichen. Während wir hier stehen, kommen immer wieder orientierungslose Menschen mit Rollkoffern und Rucksäcken vorbei, die den Blick starr auf ihr Smartphone geheftet nach ihrer Unterkunft suchen und dann wieder fluchend im labyrinthischen Gassengewirr verschwinden.
Allora. In Calle dei Preti ci sono 62 case e un terzo di queste è in locazione turistica.
In der Calle dei Preti stehen 62 Häuser, erklärt Giacomo. Ein Drittel davon seien Touristenunterkünfte mit insgesamt 77 Betten. Eine Wohnung mit 47 Quadratmetern in der Calle dei Preti kostet 300 Euro pro Nacht. Im Monat bringt das dem Vermieter bei einer 75-prozentigen Auslastung rund 7.000 Euro ein. Am Eröffnungswochenende der Biennale verdoppeln sich die Übernachtungspreise. Und Castello zählt noch zu den günstigeren Stadtteilen. Einst befand sich hier die bedeutendste Schiffswerft der Welt, das Arsenale. Bis heute leben in dem einwohnerreichsten Viertel Venedigs immer noch viele Familien. Doch auch bei den Besucherinnen und Besuchern ist der Stadtteil sehr beliebt. Denn hier befindet sich das Ausstellungsgelände der Internationalen Kunst- und Architekturbiennale, die sich abwechselnd von Mai bis November der Öffentlichkeit präsentiert.
Grazie e alla prossima tappa.
Das Kollektiv von Giacomo fordert endlich eine staatliche Begrenzung der Kurzzeitvermietungen. Die gibt es in Italien nicht, im Gegensatz zu den meisten EU-Ländern. Das könnte dazu beitragen, dass Wohnungsbesitzer wieder langfristig an Leute, die in Venedig leben und arbeiten, vermieten, anstatt ausschließlich an Touristen. Ein paar Meter weiter, in einem Schaufenster auf der Via Garibaldi, blinken auffällig zwei rote Zahlen. Die eine zeigt die aktuelle Zahl der Einwohner in Venedigs Altstadt. Derzeit sind es noch 49.481. In den 1950er Jahren waren es dreimal so viele. Rund 175.000 Venezianer lebten damals auf der Hauptinsel, der Serenissima, der Durchlauchten, wie die Einheimischen ihre Stadt nennen. Die zweite Zahl dokumentiert die Anzahl der Touristenbetten in der Altstadt. Sie beträgt derzeit 49.196. Und es werden täglich mehr. In dem Maß, in dem die venezianische Bevölkerung in der Stadt abnimmt, steigt die Zahl der Unterkunftsbetten in den betroffenen Vierteln, erklärt der Tourismusforscher Giacomo. Von dieser Entwicklung profitieren Privatleute, Immobilienbesitzer, große internationale Hotelketten und Investoren.
Aber das ist nicht die Mehrheit, denn die Wirtschaft, die wir durch die touristische Monokultur aufbauen, ist eine schwache Wirtschaft. Die meisten Leute, die in den Hotels oder in der Gastronomie arbeiten, verdienen nicht genug, um sich eine Wohnung in der Stadt leisten zu können. Sie arbeiten also in einer Industrie, die sie aus ihrer Stadt ausschließt. Und das ist vielleicht das größte Paradoxon dieser Wohlstandswirtschaft der Tourismusindustrie.
Das zeigt auch ein Blick ins Schaufenster der Immobilienagentur Engel & Völkers. Die bietet exklusive Objekte in Venedig in englischer, deutscher und französischer Sprache an, aber nicht auf Italienisch.
Spectacular penthouse in San Marco, 100 square meters.
Zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer.
840.000 euro.
Loft, Guidecca Art.
250 square meters.
1,5 Millionen Euro.
Villa Abruzzi, Venetia, San Polo.
300 Quadratmeter.
4 bathrooms, 4 sleeping rooms.
3,9 Millionen Euro.
What we can see is that increasingly rich people from outside, but also companies.
Was wir wissen ist, dass zunehmend reiche Privatpersonen aus dem Ausland, aber auch Firmen in den Immobilienmarkt investieren, sodass die Stadt zum Bankschließfach für reiche Leute aus Italien und der ganzen Welt wird.
Die Anzahl der Zweitwohnungen in Venedig wächst. Sie an Touristen zu vermieten, lohnt sich für die Eigentümer und geht zu Lasten der Stadtbevölkerung. Denn die Wohnungen verschwinden vom Miet- und Kaufmarkt, wo die Preise immer höher steigen.
We are in a situation in which also the so-called middle class, if it still exists in this country.
Selbst die sogenannte Mittelklasse kann sich ein Leben in der Stadt oft nicht mehr leisten. Ich weiß von Ärzten und Juristen, Leute, die in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, mit einem guten Einkommen, sogar die können es sich nicht leisten, in der Stadt zu wohnen, in der sie arbeiten. Und das ist schon ziemlich bedrohlich.
This is really a threat for the very survival of the city.
Auf dem belebten Campo Santa Margherita im Studentenviertel d'Osso Duro am anderen Ende der Stadt spielen Vater und Sohn Fußball. Die Bars und Cafés füllen sich. Die Abendsonne bringt die abgeblätterten Fassaden zum Leuchten. Schwer vorstellbar, dass diese Stadt einst eine der bedeutendsten Handelsstädte der Welt war.
Venedig war das New York des Spätmittelalters,
erzählt Marco Cavazzere und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der Professor für Geschichte der frühen Neuzeit stammt aus Verona und unterrichtet an der Universität Ca' Foscari.
Das Handelsdrehkreuz des gesamten Orients, von China bis in den Nahen Osten. Venedig war eine Stadt, die den Hansestädten in Norddeutschland ähnelte, die darauf ausgerichtet war, Schiffe und Waren aufzunehmen und weiter zu verteilen.
Schön war die mächtige Republik Venedig im Mittelalter nicht besonders, erzählt der Historiker. Das Ufer des Canal Grande säumten Warenhäuser und Magazine. Die Brücken waren aus Holz und aufklappbar, um die Schiffe hindurchzulassen. Mit der Entdeckung Amerikas und der Erschließung neuer Handelsrouten nach Indien verlor die Serenissima nach und nach ihre wirtschaftliche Vormachtstellung. Als die imposante, marmorne Monumentalbrücke am Rialto Ende des 16. Jahrhunderts erbaut wurde, zeigten sich bereits erste Risse im Wirtschaftssystem. Aus dem Sein wurde Schein.
Ma anche tutta la monumentalizzazione del Canal Grande, no? Chi attraversa il Canal Grande.
Und das trifft auf die gesamte Monumentalisierung des Canal Grande zu. Wer heute den Canal Grande vom Bahnhof bis zur Madonna della Salute entlang fährt, sieht eine ganze Reihe grandioser Patrizierpaläste mit Marmorfassaden. All diese Paläste wurden im 16. und 17. Jahrhundert erneuert, als der Canal Grande nicht mehr als Warenumschlagplatz diente, sondern als Ort, an dem die Patrizierfamilien, die zugleich Mitglieder der venezianischen Regierung waren, beschlossen, ihren Reichtum zur Schau zu stellen und ihre eigentlichen Handelssitze an andere Orte zu verlegen.
Proprie ricchezze e di spostare le proprie sedi dei propri traffici in altri luoghi.
Die prächtigen Bauwerke der venezianischen Oberschicht lockten zunehmend Reisende aus der ganzen Welt an. Die rauschhaften Festivitäten des Karnevals, die sich über mehrere Monate erstreckten, begründeten Venedigs Ruf als Ball- und Spielsaal des europäischen Adels im 18. und 19. Jahrhundert.
Der Tourismus begann mit der Grand Tour, als die Adligen auf ihrer Bildungsreise durch Europa Ende des 17. Jahrhunderts in Venedig eintrafen. Natürlich war Venedig schon immer ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, eine richtige Hafenstadt eben. Aber im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Stadt ein Ort des Tourismus, vor allem für die Adligen.
Prima di turismo naturalmente nobile.
Mitte des 19. und im 20. Jahrhundert, man denke nur an Thomas Mann und seinen Tod in Venedig, setzte eine zweite Phase des Tourismus ein, die des Bürgertums, insbesondere des Großbürgertums. Sie beginnt mit dem Bau des Lido und der Badeanstalten dort. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzt man dann schon vermehrt auf den Massentourismus mit Souvenirs und solchen Sachen. In den Filmen der 1950er und 1960er Jahre, die in Venedig gedreht wurden, erkennt man bereits diese Massifizierung des venezianischen Tourismus mit den guten Dingen des schlechten Geschmacks, wie den Glaskugeln mit dem Markusplatz oder den Gondeln.
Unser Gespräch wird von einer lärmenden Gruppe kostümierter Frauen mit Plastikbechern unterbrochen. Sie gehören zu einem der vielen Junggesellinnenabschiede, die an den Wochenenden in Venedig bis nach Mitternacht lautstark durch die Gassen ziehen und nicht selten im Wasser landen. Welche Möglichkeiten sieht der Historiker für Venedig, sich von dieser touristischen Monokultur zu befreien, die aus der Stadt einen Vergnügungspark macht?
Meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit, Venedig als Stadt wiederzubeleben, sie zu einem Ort zu machen, wo man auch arbeiten kann, wo Familien Arbeit finden können, wo sie ein Einkommen haben, jenseits solcher kleinen Enklaven wie der Universität. Um Arbeitsplätze zu schaffen, muss man Arbeitsplätze im tertiären Sektor schaffen, Bürojobs. Denn in Venedig kann man keine Industrie ansiedeln.
Das sieht Tommaso Sicchero genauso. Der 54-jährige Venezianer ist der Besitzer und Geschäftsführer des Lokals Alla Palazzina auf der belebten Strada Nova am Fuß der Gulie-Brücke im Stadtteil Cannareggio. Er krempelt die Hemdsärmel nach oben, streicht sich das dichte, ergraute Haar aus dem Gesicht und ordert Prosecco. Tommaso ist hier geboren und aufgewachsen. Die Entwicklung seiner Heimatstadt kommentiert er mit augenzwinkernder venezianischer Verzweiflung.
Ich habe noch nie so viele Rucksäcke gesehen wie in Venedig. Nicht einmal in den Bergen sehe ich so viele Rucksäcke. Wo gehen diese Leute mit ihren Rucksäcken hin? Man kommt hierher mit Jackett und Krawatte. Man kommt doch nach Venedig, um mit einer wunderbaren Realität verbunden zu sein. Wenn wir uns hier umschauen, sehen wir doch, dass alle Gebäude Meisterwerke sind. Mein Restaurant hier hat Triforienfenster, die nur dieser Palazzo hat. Es gibt drei Beispiele in ganz Venedig, die in dieser Weise gefertigt wurden, in dieser byzantinischen Art.
Wie alle Venezianer gerät Tommaso sofort ins Schwärmen, wenn es um die Unvergleichlichkeit seiner Serenissima geht. Und in Wut, wenn er das respektlose Verhalten vieler Touristen gegenüber seiner Stadt beobachtet. Wegziehen und seine Wohnung vermieten, wie viele es tun, kommt für ihn allerdings nicht in Frage.
Wer sich dazu entschlossen hat, auf das Festland zu ziehen und seine Wohnung an Touristen zu vermieten, ist kein richtiger Venezianer.
Die Mehrheit der Altstadtbewohner ist in den vergangenen Jahrzehnten aufs Festland abgewandert. Die sogenannte Terra Ferma wurde 1926 in die Kommune di Venezia eingemeindet. Auf dem Festland leben über 200.000 Menschen. Neben günstigeren Mieten bietet die Terra Ferma den Venezianern vor allem bessere Lebensbedingungen. Eine bequemere Infrastruktur für Jung und Alt, gute Verkehrsanbindungen und natürlich Arbeitsplätze. Die politischen Entscheidungsträger Italiens förderten diese Entwicklung. Sie industrialisierten das Festland und inszenierten die historische Stadt auf den Holzpfählen zunehmend als reine Touristenattraktion. Jenseits der Tourismuswirtschaft gibt es hier kaum noch Arbeitsplätze, bedauert Tommaso und streicht sich über den Bart.
Die großen Unternehmen haben Venedig alle nach und nach verlassen. In der Procuratie Vecchia auf der Piazza San Marco waren bis 1989 die Büros der Generali d'Italia Versicherungen. Mehr als 1000 Generali-Angestellte gingen damals in Venedig ein und aus und hinterließen ihren wirtschaftlichen Beitrag, indem sie aßen, tranken oder ihren Frauen schöne Louis Vuitton Schals kauften und so weiter. Heute findet das alles auf dem Festland statt.
Venedig ist kein Museum, betont Tommaso. Dennoch spricht er sich, wie viele Venezianer, für einen finanziellen Beitrag aus, den die Touristen zur Stadtentwicklung und Instandhaltung der Serenissima leisten sollten. Denn der Preis der Schönheit ist hoch. Die tägliche Müllentsorgung per Boot kostet ein Vermögen. Die Restaurierung der jahrhundertealten Gemäuer, der Brücken, Kirchen und Palazzi, denen die Motorboote ebenso wie das alljährlich wiederkehrende salzhaltige Hochwasser sehr zusetzen, verschlingt Millionen.
Ich glaube nicht, dass sich jemand darüber beschweren wird, wenn er nach Venedig kommt und diese Stadtgalaxie mit einem Beitrag von 5 Euro unterstützen darf.
Meint Tommaso. Er plädiert für eine Art Servicekarte, die die Touristen im Gegenzug bekommen sollen und damit Vergünstigungen in verschiedenen städtischen Institutionen, Geschäften und Restaurants erhalten können. Das Eintrittsgeld für Tagestouristen wurde in den vergangenen Jahren heftig in und außerhalb Venedigs diskutiert. Obwohl bereits beschlossen, wurde die Einführung wiederholt aus logistischen Gründen verschoben. Gut so, meint der Tourismusforscher Giacomo Maria Salerno.
This is a city, not an open-air museum.
Das ist eine Stadt und kein Open-Air-Museum.
Der Venezianer hält nichts von einem Eintrittsgeld für Touristen. Zum einen würde sich die Umsetzung als kafkaesk erweisen, wenn man bei jedem Einzelnen überprüfen müsse, aus welchen Gründen er nach Venedig komme. Aber zum anderen, und das sei das Entscheidende, zementiere ein Eintrittsgeld in gewisser Weise Venedigs Status als Touristenattraktion und ignoriere die Tatsache, dass es hier auch Einwohner gäbe.
Actually, we need to reverse the way we tackle this problem.
Wir müssen dieses Problem anders angehen. Wir müssen diesen Ort wieder bewohnbar für die Einwohner machen und damit aufhören, ihn überall auf der Welt zu bewerben und zu vermarkten.
1987 wurden Venedig und die Lagune von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Im aktuellen Bericht des globalen Netzwerks zur Überwachung von UNESCO-Welterbestätten World Heritage Watch wird ein bedrohliches Zukunftsszenario entworfen. Derzeit besuchen um die 25 Millionen Menschen jährlich die Serenissima. Um die 100.000 Tagestouristen sind es zu Hochzeiten. Für das Jahr 2025 werden 38 Millionen Besucher prognostiziert.
Venite avanti, venite avanti.
Während des Rundgangs mit Giacomo und den Mitgliedern des Kollektivs lerne ich die Stadt mit den Augen der Einheimischen zu sehen. Viele Wohnungen und Häuser, die sich im Besitz von staatlichen oder teilprivatisierten Wohnungsbaugesellschaften befinden, stehen leer. Die Türen der von außen schmucken Häuser sind verrammelt. Manche werden als Warenlager vermietet, sagt Giacomo, weil das billiger ist, als sie zu renovieren und beispielsweise an die Kanalisation anzuschließen. Viele der ebenerdigen Wohnungen wären ideal für ältere Leute, weil man sie leicht mit Rampen ausstatten könnte. Das Leben in Venedig ist nämlich ziemlich umständlich, besonders für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind. Der Rundgang endet auf einer Wiese im Quartier St. Elena, das auf der rechten Seite von einer hohen Mauer begrenzt wird. Auf der anderen Seite dieser Mauer befinden sich die Giardini, die Biennale-Gärten, ein weitläufiges Ausstellungsgelände mit verschiedenen Pavillons. An der Stelle, wo sich der österreichische Pavillon hinter der Mauer verbirgt, halten wir an. Hier sollte eigentlich eine kleine Revolution stattfinden. Das Wiener Architekturkollektiv ACT und der Architekt Hermann Tschech planten ursprünglich, die eine Hälfte des Pavillons für die Venezianer zugänglich zu machen und die Mauer zu öffnen, um die Aufmerksamkeit auf die raumverdrängende Rolle der Biennale zu richten. Denn seit der Gründung der Biennale erfolgte eine stetige Erweiterung des Geländes und der Ausschluss der Venezianer aus den von der Kunst- und Architekturausstellung genutzten Räumen. In einer Stadt, die sich nicht beliebig erweitern lässt, weil sie auf Pfählen im Wasser erbaut wurde, ist Platz ein großes Problem. Die österreichische Idee, die Mauer zu durchbrechen und den Venezianern auf diese Weise einen freien Zugang zu dem Pavillon zu ermöglichen, wurde natürlich verboten. Auch der Bau einer temporären Brücke wurde untersagt. An diesem Samstagvormittag jedoch gelingt die symbolische Überwindung der Mauer mit Hilfe einer Wäscheleine, die von einem Baum auf unserer Seite über die Mauer hinweg zum Dach des österreichischen Pavillons gespannt wird. Unter Applaus werden mit der Wäscheleine von drüben Jutebeutel mit österreichischem Waffelgebäck über die Mauer hinweg zu uns geschickt. Käse, Brot, Salami, Wein, Wasserflaschen und Mehrwegbecher stehen bereits auf einem großen Klapptisch unter dem Baum. Die Becher ploppen, die Hunde und Kinder tollen herum und die Polizisten machen sich auf den Weg zum Mittagessen, während Giacomo und die anderen Aktivisten weiter über Venedigs Zukunft diskutieren. Tommaso Sicchero, der venezianische Wirt, ist davon überzeugt, dass seine Serenissima wieder zu ihrem alten Glanz zurückfinden kann.
Wir haben so viele ungenutzte Inseln. Wir könnten naturwissenschaftliche Zentren aufbauen. Warum gibt es in Venedig keine Fakultät für Meeresbiologie? Junge Leute könnten nach Venedig kommen, um die Lagune zu studieren. Und vielleicht sagen sie dann, ich gründe meine Familie hier. Ich will hier leben und bevölkere die Stadt wieder. Warum gibt es in Venedig keine Fakultät für Schiffsmaschinenbau? Weißt du, wie sich Padua verändert hat, seit es dort eine Fakultät für Ingenieurswesen gibt? Zuvor war es Ackerland. Und seitdem es diese Fakultät gibt, ist dort ein wirtschaftlicher Boom entstanden. Denn Wissenschaft in Verbindung mit einer soliden Politik führt zu erstaunlichen Ergebnissen. Perché la scienza abbinata a una sana politica dà dei risultati stupefacenti.
Venedig war ja mal einer der wichtigsten Häfen Europas, haben wir gehört. In der nächsten Folge der Weltzeit geht es hier um einen heute wichtigen, und zwar Rotterdam. Dort schauen wir uns den Kokainhandel an. Ich bin André Zanto und freue mich, wenn Sie bald wieder dabei sind.